Uns heute Abend und auch noch an einigen anderen Abenden dieser Freizeit mit Kirchengeschichte beschäftigen. Und möglicherweise ist dabei der ein oder andere etwas überrascht, weil er sich die Frage stellt, hier an der Bibelschule beschäftigen wir uns doch mit der Bibel, was ja auch durchaus korrekt ist und die überwiegende Stundenanzahl des Unterrichts hier durchaus auch betrifft. Warum eigentlich Kirchengeschichte? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch daran, dass er in seiner Schulzeit einen nicht unbedingt spannenden Geschichtsunterricht genossen hat oder eben nicht genossen hat. Wenn ich mich daran erinnere, dann wurde eindringlich und intensiv die Zeit des Nationalsozialismus besprochen. Von vorne bis hinten, von hinten bis vorne, weil das die Schüler zumindest noch ein kleines bisschen interessiert hat. Und das führt dann dazu, dass viele Christen auch eine etwas eingeschränkte Sicht der Geschichte haben. Das ist auch in manchen Gemeinden so anzutreffen. In manchen Gemeinden und bei manchen Christen findet sich die Auffassung, die Geschichte der christlichen Kirche ist im Neuen Testament und dann gibt es 1900 Jahre Lücke und dann geht es weiter mit der Gründung meiner Gemeinde. Und dazwischen ist eigentlich nichts, denn wir knüpfen doch direkt an die neutestamentliche Gemeinde, oder? Nun, das ist aber eben nicht so. Auch wenn sich der ein oder andere vielleicht dieser Illusion hingibt, wir alle, selbst wenn ihr einer Gemeinde gehört, die erst vor 2 Wochen gegründet worden ist, seid geprägt von dieser Kirchengeschichte. Und deshalb glaube ich, ist es gut, dass wir uns damit auseinandersetzen. Nun, Kirchengeschichte, zuerst einmal müssten wir die Frage stellen, was ist denn das eigentlich? Also Kirchengeschichte ist ja nicht Weltgeschichte. Das ist nicht die Geschichte, die ihr im Unterricht in der Schule gehört habt. Kirchengeschichte, das Wort selbst, setzt sich aus 2 Begriffen zusammen, dem Begriff Kirche und dem Begriff Geschichte. Bei Kirche müssten wir näher nachfragen, was meint das denn eigentlich? Vielleicht sagt der ein oder andere hier, ich gehöre zur Versammlung. Oder ich gehöre zu einer Gemeinde oder zur FEG, also ist Kirchengeschichte mir egal, das ist doch eine Sache der evangelischen oder katholischen Kirche. Nein, das ist damit nicht gemeint. Es handelt sich hier um den griechischen Begriff der Ekklesia, denjenigen der Herausgerufenen, denjenigen, die zur Versammlung Gottes gehören, also das heißt der Christen. Wir müssten sagen, denn Kirchengeschichte will sich eigentlich mit der Geschichte der wahrhaft Gläubigen beschäftigen. Allerdings, wenn ihr ein Geschichtsbuch herausnehmt, werdet ihr feststellen, so einfach ist das eben nicht. Das liegt zum großen Teil auch einfach daran, dass wir gar nicht ganz genau wissen, wer überhaupt gläubig war oder nicht. Ich erlebe das auch manchmal im Kirchengeschichtsunterricht hier an der Bibelschule, dass dann der ein oder andere unbedarfte Schüler dann die Hand aufstreckt und mich fragt, war der denn auch gläubig gewesen, über den wir gesprochen haben? Meinetwegen Origenes oder Tertullian oder Irenäus oder Ignatius oder sonst jemand. Und dann habe ich manchmal ein kleines Problem, weil ich das nie so eindeutig sagen kann. Denn woher wollen wir wissen, ob jemand, der vor 1800 Jahren gelebt hat, Christ war oder nicht? Ich meine, übertragen wir das doch mal auf euer eigenes Leben. Nehmen wir mal an, ihr seid nicht Missionar in Tschechien, sondern ihr seid ganz normale Arbeitnehmer irgendwo in einem Betrieb. Was findet man von euch denn nach 2000 Jahren noch über? Was ist da noch übrig geblieben? Da gibt es vielleicht auf einen Grabstein, da stand drauf, hat gelebt von dann bis dann. Im Kirchenbuch findet man noch, naja, der hat die und die Kinder gehabt, wurde dann getauft, dann beerdigt, das war's. Ich meine, es hat ja nicht jeder von uns ein fertig geschriebenes Zeugnis irgendwo im Tresor liegen, was dann den Nachkommen deutlich zeigt, hier ist meine Bekehrungsgeschichte. Ich meine, das wäre dann schon die Herausforderung für die, die das noch nicht getan haben, ihr Zeugnis einmal schriftlich niederzulegen, damit ihr das auch nach 200, 300, 400, 500 Jahren mal vorlegen könnt, um zu sagen, ich war gläubiger Christ. Also da merken wir schon ein gewisses Problem. Nicht alle Christen der Vergangenheit haben das für nötig erachtet, das aufzuschreiben und das dann auch noch so sicher aufbewahrt, dass es uns überliefert ist. Und dann müssten wir ja immer noch überprüfen, ist der nun auch ehrlich Christ, nicht? Sonst sagen wir, naja, der war nicht Mitglied der Freien Evangelischen Gemeinde, also ob der wirklich Christ ist. Tja, und da merken wir, das ist noch ein zusätzliches Problem. Was verstehen wir nun genau unter Christsein überhaupt? Darüber hinaus haben wir auch das Problem, dass wir selbst, wenn wir wüssten von jeder einzelnen Person, ob sie wirklich wiedergeborener Christ war und nicht nur äußeres Mitglied einer Gemeinde, selbst dann hätten wir ja das Problem, dass wir diese Person nur verstehen können, wenn wir auch ihren Kontext anschauen, das heißt das Umfeld, in dem sie gelebt haben. Nehmen wir einmal wieder an, jetzt nach 500 Jahren, da gräbt einer ein paar Fotos von euch aus, um festzustellen, wie war das damals denn mit den Christen? Und dann schaut er sich das an und denkt sich, wie seltsam. Also damals, alle Christen haben ein rotes T-Shirt getragen oder so, nicht? Weil du jetzt ein rotes T-Shirt anhast. Aber im Grunde genommen, du trägst ein T-Shirt, weil du ein Kind deiner Zeit bist. Zum Beispiel, weil du in Westeuropa, in Deutschland lebst und hier gerade im Sommer fotografiert worden bist. Würdest du zum Beispiel Christ in Arabien sein, dann würdest du so nicht rumlaufen, das wäre unzüchtig, auch für heute für einen Christen in Arabien, dann hättest du natürlich ein langes Gewand, weiß oder schwarz, je nachdem, gibt es ja noch ein bisschen Auswahl nicht dabei. Das heißt, vieles von dem, wie wir uns kleiden, wie wir uns geben, wie wir sprechen, wie wir leben, ist geprägt von der Welt und Kultur, in der wir sind. Denn wir sind ja nicht nur Christen, sondern immer gleichzeitig auch Kinder unserer Zeit. Mit dem, was wir gerne lesen, was wir gerne anschauen, wie wir unsere Wohnung einrichten. Nicht? Eine Zeit lang war es ganz in so Ikea-Möbel. Nicht? Und dann hatten Christen auch Ikea-Möbel. Alles, nicht? Hier Fichtenmöbel, alles dann gleich. Eine Zeit lang war es modern, das war so die 80er Jahre, da waren dann alle Wohnzimmermöbel dunkelbraun. Nicht? Und auch die Möbel dunkelbraun, so altdeutsch vielleicht. Das ist natürlich heute mega out. Also, als wir vor ein paar Jahren uns einen alten Wohnwagen kaufen wollten, da konntest du immer gleich, wenn du die Inneneinrichtung gesehen hast, sehen, wann der gebaut worden ist. Nicht? Also immer ganz genau der Stil. Und das liegt ja nicht daran, ob der Wohnwagen vorher einem Christen gehörte oder einem Nicht-Christen. Sondern das liegt einfach daran, das war zu der Zeit an dem Ort so üblich. Und wenn wir jetzt in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann können wir die Christen ihrer Zeit auch erst richtig verstehen, wenn wir das Umfeld sehen, in dem sie gelebt haben. Warum haben sie so gesprochen? Warum haben sie sich mit dem Problem beschäftigt? Warum haben sie diese oder jene Stellungnahme dazu abgegeben? Das hängt sehr stark mit der Zeit zusammen. Und darüber hinaus hat Gott die Christen ja nicht nur in ein Reservat gestellt, sondern wir sollen ja in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Das heißt, wir können auch die Wirksamkeit der Christen erst richtig betrachten, wenn wir sehen, was sie in ihrer Zeit verändert und bewirkt haben. Und deshalb beinhaltet Kirchengeschichte zwar im Kern die Geschichte der wahrhaft Gläubigen und ihrer Beziehung zu Gott, aber darüber hinaus natürlich auch das Umfeld, in dem sie gelebt haben. Und das heißt manchmal auch der Organisation, in denen sie gewesen sind. Der Gebäude, das heißt jetzt der äußerlichen Kirchen, in denen sie gewesen waren, wo wir Überreste haben, die wir anschauen können. Dann natürlich auch ihr Alltagsleben, die Probleme und Kämpfe politischer, wirtschaftlicher Art, in denen sie gelebt haben. Denn die Christen vor 2000 Jahren, denen ging es ja nicht anders als uns auch. Und wir verbringen, wenn wir es mal ehrlich anschauen, ja nicht die größte Teil unseres Lebens im Gottesdienst, sondern der größte Teil unseres Lebens ist Kindererziehung, Hausputz, Arbeit im Berufsleben und was weiß ich noch alles. Nicht? Und das gehört ja auch zum Christsein, damals und heute. Das heißt, Kirchengeschichte beschäftigt sich mit der Geschichte Gottes, mit den Menschen. Und das sollte uns wichtig sein. Auf der anderen Seite ist Kirchengeschichte auch Geschichte. Das heißt, wir beschäftigen uns mit einer Zeit, die weit zurückliegt, wo wir uns manchmal einfühlen müssen. Gerade wenn wir das nicht gewohnt sind, dann erscheinen uns viele Dinge der Vergangenheit absurd. Wir denken, das ist ja so seltsam. Wieso waren die so blöd früher? Warum haben die das nicht eingesehen? Dahinter ist so ein bisschen die Ignoranz der Gegenwart, wo wir den Eindruck haben, dass wir auf der Spitze der geschichtlichen Entwicklung sind, dass wir die Klügsten der ganzen Geschichte sind, was natürlich nicht der Fall ist. Aber das wissen wir ja nicht, erfinden wir auch nicht, weil wir ja praktisch in erster Linie nur die Gegenwart kennen. Die meisten von uns wissen ja nicht, wie haben die Christen vor 100 Jahren gelebt, außer so ein paar kleine Details. Und das führt häufig zu einer gewissen Überheblichkeit, zu einer falschen Einschätzung der Gegenwart und der Vergangenheit. Wir werden unsere Gegenwart, in der wir leben, auch erst richtig einschätzen können, wenn einmal 100 oder 200 Jahre vergangen sind. Und ich schätze leider, wenn Jesus dann nicht wiedergekommen sein wird, dann schätze ich, dass die Christen in 200 Jahren die Gegenwart ganz anders beurteilen werden, als wir sie beurteilen. Vielleicht werden sie mit Fingern auf uns zeigen und sagen, warum haben denn die Christen damals so wenig gegen Abtreibung gemacht? Da wurden in ihrem Land, in Deutschland, jedes Jahr 150.000 unschuldige Kinder im Mutterleib gebracht und die Christen haben sich in Gottesdiensten versammelt, haben nichts gemacht. Also die haben irgendwann mal bei einer Sonntagsrede gesagt, okay, ist nicht so gut, aber dann war es das auch. Manchmal merken wir das erst im Abstand. Und wir sind ja, haben uns so daran gewöhnt. Wenn ihr euch überlegt, noch als die Abtreibung politisch zur Diskussion stand, wie haben Christen sich engagiert, demonstriert und gemacht? Heute kaum noch etwas, nur um ein Beispiel zu nehmen. Oder nehmen wir andere ethische Beispiele, sagen wir Scheidung und Wiederheirat. Die Bibel spricht ganz deutlich darüber. Wie sehr haben wir uns als Christen daran gewöhnt? Werden Christen in 200 Jahren vielleicht einmal sagen und dann zu Recht sagen, wie lasch sind die damals gewesen? Wie verweltlicht sind die Christen damals gewesen? Und ich rede nicht von den Leuten der Evangelischen Landeskirche, sondern von uns, die wir hier sind. Vielleicht werden die auch sagen, ja, wie viel Zeit haben die damals mit der Bibel verbracht? Nicht? Also wenn wir auf der Top der geistlichen Entwicklung sind, dann lernt man solche Leute wie Origenes kennen. Origenes hat das ganze Neue Testament auf Griechisch auswendig gekonnt. Das war schon eine Leistung, nicht? Können wir uns damit messen, dass wir sagen, na ja, wir wissen vielleicht viel. Oder heute müssen wir sagen, wir könnten theoretisch viel wissen, aber wir wissen es nicht, weil vielleicht das Buch im Regal steht oder der Vortrag irgendwo anders gehalten wird, aber er uns praktisch nicht angeht. Also ich will ja mit euch nicht zu hart ins Gericht gehen. Ich will euch vorbereiten für eine Auseinandersetzung mit der Kirchengeschichte. Und die soll dazu führen, dass wir nicht zu schnell unsere Gegenwart hochstilisieren und für ein Ideal halten. Manchmal habe ich den Eindruck, wird das Urteil auch über unsere Generation des Christseins in Deutschland schlechter ausfallen, als wir vielleicht heute den Eindruck haben. Oder denkt an die vielen kleinlichen Streitereien, die es in Gemeinden da und dort gibt, wo wir vielleicht meinen, wir sind jetzt klüger als die Christen früher, die den Streit mit dem Papst der Taufe oder sonst was gehabt haben. Ja, was wird Jesus von diesen Streitigkeiten sagen, wo häufig solche weltlichen Sachen so stark im Mittelpunkt standen? Was wird er sagen über die Gemeinden, die sie mehr darüber diskutiert haben, ob sie über 2,5 Millionen ein neues Gemeindehaus bauen sollen und dann hinterher natürlich kein Geld haben, einen Missionar auszusenden? Und ich meine, ich habe es übertrieben, das ist ja gerade so etwas, was eine Sache besonders deutlich macht, aber es gibt solche Fälle. Dann hast du hinterher einen Gemeindepalast, der auch toll aussieht, der irgendwann vielleicht mal als Museum besucht werden wird, wie heute der Kölner Dom. Dann wird man sagen, oh toll, was haben die Christen damals gebaut? Wird natürlich für das Reich Gottes in Ewigkeit keine Bedeutung haben. Ich habe nichts dagegen, ich schaue mir gerne Kirchen an, genau wie den Kölner Dom. Und manche solcher Kirchen werden vielleicht auch mal ganz hübsch sein, nicht? Mit Marmor und Messing und was weiß ich alles noch da, ist auch nicht schlecht. Aber es kann manchmal vom Eigentlichen ablenken. Oder wenn ich noch andere Punkte nehme, dann werden sie sagen, ja, was hat denn Jesus noch gesagt? Das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Sind die Christen des 20. Jahrhunderts in Deutschland sich bewusst gewesen, dass es Christen heute auf der Welt gibt, die heute verhungern? Geistliche Geschwister, die nichts zum Essen haben, die, wo es nicht darum geht, ein großartiges Gemeindegebäude zu bauen, sondern die gar nichts haben. Was ist mit diesen Christen? Dann sagen wir, ja, theoretisch lieben wir die. Nicht? Ich liebe die auch, aber ich kenne sie nicht und kümmere mich nicht darum und die leben für sich und ich brauche ja das, was ich heute brauche. Naja, ich will heute Abend nicht zu sehr Gericht predigen oder so etwas, sonst kommt ihr morgen gar nicht mehr wieder, nicht? Sonst seid ihr mir nachher alle böse. Aber ich will euch bloß ein bisschen sensibilisieren, denn gerade das können wir durch die Geschichte lernen. Wir können nämlich durch die Geschichte, durch die Andersartigkeit lernen, wenn wir mal bereit sind, durch die Geschichte uns hinterfragen zu lassen. Sind die vielleicht richtig und sind wir falsch? Gibt es vielleicht manche Dinge, wo wir sehen, die Christen wirken früher total abgedreht und verrückt, aber vielleicht sind die ja näher dran an dem biblischen Lebensstil, als wir es heute sind. Das könnte ja theoretisch sein. Und dafür kann die Kirchengeschichte mit dienen. Und da merkt ihr, das ist einer der Zwecke der Kirchengeschichte. Es geht ja nicht darum, nun unendlich viele Daten auswendig zu lernen und zu sagen, der hat dann gelebt, der hat dann gelebt, der hat dann gelebt. Also dann kannst du bis zum Ende deines Lebens anfangen, auswendig zu lernen und wirst immer noch nicht alles über die Kirchengeschichte wissen. Das ist dann sozusagen das Hobby von denjenigen, die sonst Telefonbücher auswendig lernen oder so etwas. Ne? Das hilft uns aber wenig. Kirchengeschichte, sich damit zu beschäftigen, hat ja einen Zweck und einen Sinn. Und einer dieser Zwecke ist davon, zu sehen, wo sind die uns möglicherweise ein Vorbild und eine Herausforderung. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, wir werden manchmal sehen, dass den Menschen in der Kirchengeschichte es ganz ähnlich gegangen ist wie uns. Und wir merken, wir können lernen von deren Stellungnahme zu den Problemen ihrer Zeit, weil wir heute auch eine Stellungnahme zu diesen Fragen abgeben müssen. Ich habe vorhin gerade die Abtreibung genannt. Wir meinen ja manchmal, das ist eine ganz moderne Sache. Ich werde euch nachher vorlesen aus den ersten 3 Jahrhunderten Zeugnisse von Christen, was sie über die Abtreibung gesagt haben. Und dann merken wir, ah, das ist ja genau dieselbe Frage. Das ist genau dasselbe Problem. Und plötzlich merken wir, wie modern die Christen vor 1900 Jahren gewesen sind. Oder wir könnten umgekehrt sagen, wie altmodisch wir heute sind. Oder wir könnten biblisch sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ne? Und alles stimmt dann irgendwie. Also dabei merken wir, also erstens Herausforderung der Christen in früheren Jahrhunderten. Zweitens, sie sind uns ähnlicher, als wir manchmal meinen. Und wir können von ihnen lernen, wie sie gegenüber dem Zeitgeist und den Problemen ihrer Zeit gestanden haben. Dann gibt es einen dritten Punkt und da, glaube ich, ist Kirchengeschichte Theologie. Also im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Lehre von Gott. Kirchengeschichte zeigt uns nämlich das Handeln Gottes mit den Menschen während der letzten 2000 Jahre. Und insofern müssten wir doch sagen, ist eigentlich die Kirchengeschichte wichtiger als das Neue Testament, nicht? Ja, ich warte jetzt auf eure Reaktion, nicht? Das war eine Provokation, also, ja. Ich hatte jetzt erwartet, dass ihr gleich ein Protestgeschrei hier anstimmt und so. Ja, hier will mich jemand schon der Bibel erschlagen, nicht? Ja. Also nein, es ist zum Teil, ernst gemeint zum Teil natürlich nicht. Denn das Neue Testament ist inspiriert und ist da überzeitig gültig und sagt zu Christen zu allen Zeiten, was Gott von ihnen will. Das, was ich meine, ist, in der Bibel zum Beispiel finden wir auch viele Geschichten. Und zwar Geschichte, die uns nicht unmittelbar Handlungsanweisungen für die Gegenwart gibt, sondern die einfach sagt, Gott hat so gehandelt. Meinetwegen, als Jesus gekommen ist und hat dem Blinden da Dreck von der Straße auf die Augen geschmiert. Da sagen wir einfach, okay, Gott ist super, Gott kann das so machen, er kann selbst durch den Dreck von der Straße Leute von Blindheit heilen. Aber wir können ja keine direkten Schlüsse daraus ziehen. Das ist keine Anleitung für Augenärzte von heute. Nicht? Und das sind so, sind viele Sachen in der Bibel, sind einfach Geschichte. Gott hat so gehandelt. Aber Gott hat ja nicht vor 2000 Jahren aufgehört, mit Menschen zu handeln. Manchmal macht es so den Eindruck, ja, damals vor 2000 Jahren, da waren Dinge üblich und möglich, die heute, das leben wir in einer anderen Welt. Und wir können diese Lücke von den 2000 Jahren aber schließen, indem wir sehen, immer wieder, all durch diese Jahre hindurch hat Gott Menschen berufen, hat an ihnen gearbeitet, hat seine Gemeinde bewahrt, sie reformiert, sie verändert und sie so geprägt, dass wir von vielen profitieren können, was Christen der früheren Jahrhunderte gemacht haben. Das heißt, es kann uns eine Herausforderung sein, Gott näher kennenzulernen. Gott mit seinem Handeln mit Menschen in der Kirchengeschichte. Auch dafür ist das, glaube ich, durchaus gut. Kirchengeschichte ist auch dafür gut, dass wir uns selbst besser verstehen können. Denn manche Dinge bei uns im Gottesdienst, die machen wir einfach und wir haben den Eindruck, das ist halt so und das muss man so machen. Aber wir verstehen erst, warum das so ist, warum auch die Situation so ist, wie sie in Deutschland ist, wenn wir die Kirchengeschichte kennen. Ein Beispiel ist meinetwegen, dass wir so gesittet uns im Gottesdienst auf unsere Bänke setzen. Wo steht das in der Bibel? Ihr findet keinen einzigen Vers in der Bibel, wo das steht. Das war häufig auch so, dass ja die ersten Gottesdienste wahrscheinlich gar nicht sitzend so gewesen sind, sondern die waren stehend. Denn die meisten jüdischen Synagogengottesdienste waren auch stehend. In der orthodoxen Kirche macht man das bis heute noch. Das ist einfach eine typische germanische Sitte. Oder einigen habe ich das vielleicht auch schon mal erzählt, ihr habt es gelesen, diese Gebetshaltung, die wir häufig einnehmen, ist nicht schlecht, aber total unbiblisch. Denn diese Gebetshaltung wurde erst durch die iroschottischen Missionare in Germanien eingeführt. Das ist nämlich die Gebetshaltung der alten Germanen. Die alten Germanen, wenn sie ihre Götter angebetet haben, haben die Hände zusammengenommen, haben sie sich dann zusammen fesseln lassen und dann sind sie in die heiligen Haine, also die den Göttern geweiht waren, reingegangen. Und das sollte so viel ausdrücken wie, ich bin der Sklave dieses Gottes. Ich bin meine Hände gebunden, ich kann also nicht zum Schwert greifen, ich kann dem Gott nichts tun, ich bin sein Sklave. Und dann sind die Missionare nach Deutschland gekommen und die haben gedacht, da müssen wir mal so ein bisschen inkulturieren. Die Deutschen waren damals schon nicht so sehr charismatisch, haben also nicht gleich die Hände hochgerissen, nicht? So wie das bei den Juden manchmal der Fall war, sondern dann haben sie ein bisschen gesittet, alle Hände gefaltet. Und im Grunde genommen ist dieses Händefalten ja auch nicht schlimm. Es kommt nur darauf an, was wir damit ausdrücken. Wenn wir damit ausdrücken, ich bin Sklave Gottes, oder was dann etwas weniger anstößig in der Bibel heißt, ich bin Knecht Gottes, dann ist das ja total biblisch. Und wenn es heißt, ich unterordne mich meinem Herrn, ist es auch. Aber diese Haltung finden wir in der Bibel nicht. Die stammt aus der Kirchengeschichte. Oder der Zustand der Zerspaltung der vielen Kirchen, die wir heute haben. Warum gibt es eine evangelische Landeskirche in Deutschland? Das ist ja nicht in der Bibel festgeschrieben, sondern das ist ein Ergebnis einer langen geschichtlichen Entwicklung. Und so bei vielen, 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 vielen Sachen, die ich jetzt gar nicht aufzählen will, das waren ja nur Beispiele, sehen wir, das können wir besser verstehen, wenn wir die Geschichte kennen. Und wir können es auch besser in Frage stellen. Denn wenn wir meinen, wir verlieren in der Gemeinde etwas Biblisches, weil ich vielleicht jetzt nicht mehr von der Kanzel predige, sondern nur vom Mikrofon aus, dann können wir das viel leichter machen, wenn wir hinterher merken, das ist ja gar nicht biblisch oder unbiblisch, das ist einfach eine Gewohnheit, die haben wir uns mal angeeignet, die muss man so nicht machen. Also die Kenntnis der Geschichte kann uns auch eine gewisse Coolness, könnten wir sagen, geben gegenüber Streitpunkten in der Gemeinde. Gestern, glaube ich, oder vorgestern war ich mit einigen im Gespräch wegen dem unendlichen Thema Gemeinde und Musik. Und es wäre spannend, nur einen ganzen Abend darüber zu machen, welche Stellungnahmen es in der Kirchengeschichte über Musik gegeben hat. Denn ich kann euch sagen, das war ein Dauerbrenner und wird es sein, bis Jesus wiederkommt. Es gab keine Generation, wörtlich, die sich nicht über Musik in die Haare bekommen hat in der Gemeinde. Und manchmal können wir dann heute auch ein bisschen ruhiger in der Gemeinde sitzen, wenn es um Auseinandersetzungen geht, wenn wir das wissen. Wenn wir auch die Argumente kennen und wenn wir wissen, wie viel der Auseinandersetzung heute in Gemeinden gar nicht mit der Bibel zu tun haben, sondern einfach mit meinem Geschmack zu tun haben. Mit dem ich aufgewachsen bin. Und zugegebenermaßen, wahrscheinlich geht es euch allen so, die Lieder, die ihr zuerst kennengelernt habt bei euch in der Jugend und in der Jungschar, die singt ihr gern. Da habt ihr das Gefühl, irgendwie ihr singt, das ist so eine Erinnerung. Naja, so ähnlich wie vielleicht das Lied, was ihr zusammen im Radio gehört habt, als ihr verliebt gewesen seid mit eurem Ehepartner. Und immer wieder, wenn ihr das hört, dann läuft es euch kalt über den Rücken. Und das war doch damals eine tolle Zeit. Nicht? Oder so erinnere ich mich an meinen glorreichen Einsätze von New Life in der Schweiz, wo ich da am Bregenz am Bodensee gestanden habe und den Leuten gepredigt habe als 14-Jähriger. Na, das ist doch was, nicht? Das ist so eine gute Erinnerung. Und tatsächlich, das ist aber das Menschliche. Und das dürfen wir nicht verwechseln, weil ich mich dabei gut fühle, deshalb ist es biblisch. Das ist manchmal biblisch, manchmal sind die auch einfach so schön, manchmal sind auch die Lieder, die erst im Jahr 2006 gedichtet werden, schön und gut und biblisch. Die müssen nicht schlecht sein, weil ich sie nicht kenne. Aber trotzdem ist da so viel Menschliches. Also als zum Beispiel im 11. Jahrhundert in den Kirchen die Orgeln eingeführt worden sind. Das war ein Kampf, kann ich euch sagen. Da sind die Pfarrer auf die Barrikaden gegangen. Manche Pfarrer haben damit gedroht, ihr Amt aufzugeben, wenn in ihre Kirche eine Orgel eingebaut wird. Warum? Damals war das Stichwort, die Orgel ist die Posaune des Teufels. Warum? Das ist doch ganz klar, oder wisst ihr das etwa nicht? Denn die ersten Orgeln wurden am Kaiserhof in Byzanz gespielt, also ein total weltliches Instrument. Allerdings, wenn man das heute jemandem sagt, versteht das natürlich kaum jemand. Aber damals waren die Leute bereit zu kämpfen, sich in die Haare zu bekommen dafür, andere auszuschließen aus der Gemeinde, wegen der Orgel in der Gemeinde. Oder Calvin, der war Spezialist dabei. Calvin war hyperbiblisch in Fragen von Gemeindegesang und Gemeindemusik. Also vielleicht können wir erst noch ein paar Zwischenstufen nehmen. Nicht? Also so ein paar Zwischenstufen war dann zum Beispiel bei dem gregorianischen Gesang. Die Gregorianer, die haben erstmal dabei gesagt, es darf keine Musikbegleitung sein, weil jede Instrumentalbegleitung lenkt ab von dem eigentlichen Text, der gesungen wird. Die Argumente kennen wir auch wahrscheinlich bis heute. Und an dem Argument ist ja durchaus etwas Wahres. Aber auch etwas Falsches, nicht? Und dann haben sie also gesagt, nur Gesang. Dann haben sie natürlich auch jetzt nicht möglichst anspruchsvolle Gesänge, keine Solo-Gesänge, weil dann wird ja ein Mensch in den Mittelpunkt gestellt, also das geht auch nicht, sondern wenn schon nur Gemeindegesänge. Wahlweise hat man auch gesagt, diejenigen in der Gemeinde, die sündig sind, die dürfen nicht mitsingen, also die jetzt irgendwie eine Sünde getan haben, die müssen auf die Büßerbank ganz hinten, die dürfen auch nicht mitsingen, weil die können ja nicht Gott verherrlichen, die sind ja sündig. Dann gab es auch wahlweise keine komplizierten musikalischen Dinge, weil ja nicht die Melodie in den Mittelpunkt stellen sollten. Deshalb waren die gregorianischen Gesänge ungefähr so. La, 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 la. So ging das dann. Dass man es möglichst nicht so viel ablenkt vom Text. Bitte? Natürlich, viel Inhalt dabei, klar. Also wie gesagt, Herr Calvin, der hat das Ganze noch ein bisschen weiter getrieben. Er hat dann gesagt, gar keine Instrumente, auch, nicht? Also, und er hat auch gesagt, gar keine von menschlich gedichteten Texte, sondern nur Psalmen. Denn was soll man anderes singen? Alles andere ist menschlich, nur die Psalmen. Und so waren dann eben doch die reformierten Gottesdienste des Herrn Calvins. Jetzt sind übrigens das paar Argumente für euch. Wenn ihr zurückkommt, euch in die Gemeinde, nicht? Für die Auseinandersetzung, für die Musik, dann könnt ihr da wieder euch munitionieren und so. Und, ja. Aber wie gesagt, das, was ich euch ja sagen will, ist dahinter, ich hoffe, ihr habt das verstanden, dass wir manchen Streitpunkten der Gegenwart etwas anders entgegentreten können, etwas anders damit umgehen können, wenn wir nicht nur unsere Zeit sehen, sondern auch die Menschen der Vergangenheit. Darüber hinaus, ich glaube, es tut uns auch ganz gut, wenn wir im Himmel ein paar Leute wiedererkennen, nicht? Stellt euch mal vor, ihr seid vielleicht übermorgen im Himmel. Ja, weil ihr sterbt hier, wollen wir ja nicht hoffen, aber wäre ja durchaus möglich. Und dann finden wir euch, wir werden euch unter Weinen und Wehklagen beerdigen noch hier irgendwo. Und dann seid ihr im Himmel und dann begegnet euch da einer und sagt, hallo, ich bin Tertullian. Und dann schaut ihr ihn an und sagt, hä, wer bist du? Das macht sich doch schlecht, oder? Ist doch viel besser, wenn du sagst, oh, Tertullian, du hast das Apologetikum geschrieben, erzähl mir doch mal ein bisschen, wie das damals gewesen war. Ist doch viel besser, oder? Ja. Oder wenn du sagst, Augustinus, ich weiß, wie du dich damals bekehrt hast, das hat mich unheimlich beeindruckt, erzähl mir mal ein bisschen davon. Oder so, nicht? Oder Luther, wie war das damals mit deiner Kete, also als ihr euch da gezofft habt, nicht? So. oder solche Sachen. Also zugegebenermaßen, das war jetzt mehr ein Grund, der nicht ganz ernsthaft gemeint war, denn ich glaube, dass im Himmel sowieso andere Verhältnisse sind als hier auf der Erde. Vielleicht werden wir dann sowieso intuitiv wissen, wer das ist. Vielleicht wird es uns auch gar nicht mehr interessieren, keine Ahnung. Aber zumindest, ich glaube, hier auf der Erde ist es durchaus hilfreich, das zu erkennen. Und so ein bisschen kulturelle Bildung können wir auch nicht so leicht entbehren, denn wir leben ja in einer Zeit, in der alles durchdrängt ist von Kirchengeschichte. Geht mal in irgendein Museum. Die Gemälde der Vergangenheit, das sind ja fast nur religiöse Sachen. Wenn ihr Musikwerke anschaut, die mal älter als 100 Jahre sind, das war zu 50% religiöse Inhalte gewesen, die man da in Lieder, in Gemälde, in Skulptur. Geht mal durch Lemgo, durch die Innenstadt. Was seht ihr an jedem zweiten Haus? Bibelsprüche an die Türpfosten und sowas eingraviert. Das ist doch toll. Ist natürlich ein Ergebnis der Kirchengeschichte, macht man heute nicht mehr so. Die Leute bekommen ja jedes Mal in Lemgo, wenn sie durch die Stadt gehen, eine ganze Predigt. Eigentlich müssten die sich alle bekehren. Da steht mehrfach in der Stadt, ich glaube an drei Häusern in Lemgo habe ich bisher Johannes 3, Vers 16 entdeckt. Manchmal allerdings auf Plattdeutsch, man muss ein bisschen genauer hinschauen, dass man das dann auch erkennen kann, aber manchmal so auch ein bisschen Hochdeutscher. Das ist doch toll, nicht? Und das ist ja auch ein Ergebnis der Kirchengeschichte. Und um das zu verstehen, warum ist das so entstanden? Was meinen die Leute mit den Kunstwerken? Dafür ist es auch gut, sich mit Kirchengeschichte auseinanderzusetzen. Ich könnte euch jetzt noch ein paar Gründe mehr aufzählen. Ich hoffe, ihr seid auch so schon motiviert. Vielleicht möchte ich euch noch ein letztes sagen, was nämlich die Geschichte an sich betrifft. Bei manchen Ignoranten der Geschichte, den muss ich jetzt dabei sagen, ihr könnt gar nicht ohne Geschichte auskommen. Also egal, ob ihr das wollt oder nicht, ihr müsst euch mit Geschichte beschäftigen. Also das ist mein letztes Argument sozusagen, nicht? Ohne das geht's nicht. Denn stellt euch einmal vor, ihr wäret total geschichtsvergessen. Was würde passieren? Ihr würdet hier plötzlich nach dieser Abendstunde sitzen und ihr wüsstet gar nicht mehr, wo euer Zimmer ist. Das ist ja auch schon Geschichte, nicht? Geschichte fängt ja nicht erst vor 1000 Jahren an, sondern Geschichte ist schon der Anfang dieser Stunde, ist schon Geschichte. Ihr seid ja auch Teil der Kirchengeschichte, nicht? Denn Gott hat ja euch berufen, in eurer Gemeinde eingesetzt und ihr seid genauso wie 99% anderer Menschen der Kirchengeschichte. Das heißt, ohne Geschichte könnt ihr gar nicht leben. Und Geschichte beeinflusst ja auch euer tägliches Verhalten. Meinetwegen, ihr beiden sitzt jetzt nett nebeneinander und plötzlich der Martin fragt sich, warum sitzt diese Frau neben mir? Nicht? Aber da er ja geschichtsbewusst ist, erinnert er sich sofort, die habe ich geheiratet. Nicht? Deshalb. Und das ist ja Geschichte, oder? Ja. Und genauso ist es ja auch, wenn einige von euch noch ein paar hübsche kleine Kinder bekommen, andere haben das ja hinter sich schon. Stellt euch mal vor, ich mache euch jetzt den Vorschlag, euer nächsten Sohn nennt ihr Adolf. Ha? Warum nicht? Es gibt doch, ja ich meine, was habt ihr dabei? Es gibt doch Gustav Adolf, den Kämpfer für die Reformation im 16. Jahrhundert. Ist doch ein Vorbild, nicht? Ja, nur das kleine Problem ist, ob ihr wollt oder nicht, die meisten Leute um euch herum werden nicht an Gustav Adolf, den Schwedenkönig, denken, sondern die werden an einen anderen, nämlich an einen braunen Adolf denken, nicht? Und wenn ihr euer kleines Kind so habt, dann muss es nicht erst einen Schnäuzer tragen, sondern wird dann schon so von den Kindern seltsam angesehen, ja. Oder wenn ihr um eure Kette, wenn ihr eine Kette umhabt und ihr habt dann so ein Hakenkreuz da dran, ja, dann könnt ihr auch einfach sagen, ich finde das einfach schön, nicht? Aber die meisten Leute werden nicht sagen, ja, das ist einfach schön, sondern das ist Neonazi, hä? Ja, obwohl, historisch ist es so, lange vor den Nazis, nämlich schon bei den alten Indern, war dieses Symbol vorhanden. Auch in Israel hatte man das. Das war in Indien ein Symbol der aufgehenden Sonne. Nicht? Also dieses Swastika nannte man das. Das gab es ja lange vor den Nazis. Aber wir merken, wie stark wir geschichtlich geprägt sind, ob wir das wollen oder nicht. Oder ich bin zum Beispiel geschichtlich geprägt. Immer wenn ich irgendwo spazieren gehe, so meistens so auf dem Land, was ab und zu mal doch vorkommt, aber so. Und dann höre ich aus der Entfernung ein Bellen eines Hundes. Und das kommt näher. Und dann fange ich immer schon leicht an zu transpirieren. So, nicht? Ja. Und das hat bei mir mit der Geschichte zu tun. Ich könnte ja jetzt einfach sagen, ach, was ist das für ein nettes Geräusch, nicht? Aber das denke ich meistens nicht, sondern ich erinnere mich daran, oh Michael, wie war das damals als 12-Jähriger, als du jeden Morgen Zeitungen verteilt hast auf dem Land in einem kleinen Dorf? Und da habe ich eben so ein paar Erinnerungen, wie die netten Bauern, die ihren scharfen Schäferhund den ganzen Tag an einer dicken Kette hatten, mit einem großen Schild, Vorsicht, bissiger Hund, und am Morgen um 5 Uhr, wenn ich gekommen bin, dann brauchte er auch ein bisschen Auslauf, und dann lief er draußen rum, und dann, ich erinnere mich noch an einmal, an einen Bauernhof, der hat das immer wieder gemacht. Den habe ich dann auch gesagt, ja, nehmen Sie Ihren Hund doch mal da fest. Da sagte er, ach, mein kleiner Bello, der tut keinem was, nicht? Aber stand ein großes Schild, vorsichtig, bissiger Hund, und am Tag war immer, und er ist so an der Kette. Ja, und dann komme ich da morgens hin, es war Glatteis, und dann bin ich bei der Zeitung, schaue mich noch genau um, ob ich den Hund sehe, laufe schnell dahin, stecke das rein, und im selben Moment blickt der Hund um die Ecke, nicht? Und in dem Moment, ich versuche schnell mit meinem Fahrrad abzuhauen, weil es glatt ist, rutsche ich aus, die ganzen Zeitungen schütten sich aus, und der hängt schon in meiner Hose. Nicht? Und, aber in dem Moment, ich weiß nicht, wie das kommt, aber in diesem Moment hatte ich meine gar nicht so stark Angst, sondern ich hatte solch eine Aggression auf den Hund, weil meine ganze Zeitung ausgeguckt hat. Dann habe ich den angeschrien, den Hund, und der war so überrascht, der ist abgehauen. Aber nichtsdestotrotz, immer wieder, wenn ich jetzt einen Hund höre, dann bin ich erstmal etwas vorsichtig. Und das ist auch bei mir eine Sache meiner Geschichte. Und da, ich hoffe, ich werde jetzt deutlich, ohne Geschichte geht es nicht. Geht es nicht wegen der Ehe, geht es nicht wegen dem Zimmer nachher, geht es nicht wegen Adolf Hitler oder Hitler Adolf und nicht als Vorname oder sowas, geht es nicht wegen dem Hund und vielen anderen Sachen auch. Also, ich hoffe, es wird dadurch deutlich, wir können nicht ohne Geschichte leben, weil unser Leben hier auf der Erde ist ja eigentlich nur der zeitlose Augenblick zwischen der Geschichte und der Zukunft. Nicht? Eigentlich die Gegenwart ist ja nichts, oder? Weil alles, worüber ihr nachdenkt, ist schon wieder Zukunft. Alles, woran ihr euch erinnert, schon das Wort, was ich ausgesprochen habe, wenn es bei euch ankommt, ist schon wieder Geschichte. Also jetzt wären wir noch philosophisch heute Abend, nicht? Gut, nachdem ihr jetzt hoffentlich sehr motiviert seid, euch mit der Geschichte auseinanderzusetzen, möchte ich mit einem ersten Teil der Geschichte beginnen. Bitte? Ja. Was? Ja. Also, nach meiner Uhr habe ich noch ein paar Minuten Zeit. Ja. Also, zuerst einmal möchte ich den ersten Abschnitt, das soll die Christenheit in den ersten drei Jahrhunderten sein. Und zwar, das ist einfach die Zeit, in der die Christen in der Verfolgung gelebt haben. Und das ist sozusagen das Thema, um das es im Großen und Ganzen geht. Ich habe hier ein paar Bücher mitgebracht, die euch das Ganze auch noch vertiefen wollen. Also wenn ihr hier eifrige Bücherleser seid, empfehle ich euch das. Das ist eine wirklich sehr interessante Kirchengeschichte. Die Geschichte des Christentums, dieser Band, beschäftigt sich nur mit den ersten 200 Jahren. Sind rund 1000 Seiten zu lesen. Also da habt ihr ordentlich was zu tun, nicht? Die Gesamtausgabe dieser Kirchengeschichte sind auch, ich meine, ungefähr 15 Bände. Da habt ihr dann bis zum nächsten Jahr genügend zu lesen. Das ist recht ausführlich. Ich werde euch nicht ganz so ausführlich berichten, wie hier drin steht. Aber ich werde es auslegen hier. Nehmt es bitte nicht mit, dafür ist es zu teuer. Kauft es euch dann selbst, wenn ihr es haben wollt. Aber ihr könnt gerne ein bisschen drin blättern und drin lesen. Also hier ist es sehr ausführlich beschrieben, was hat die Christen beschäftigt, was haben sie gemacht und so weiter. Wer das etwas unterhaltender und kürzer haben will, der kann ein paar Seiten in Armin Scherschins 2000 Jahre Kirchengeschichte lesen. Sehr empfehlenswert. Der macht das schön unterhaltsam, zitiert ab und zu auch mal ein paar Quellen. Auch darauf werde ich mich beziehen. Dann habe ich hier auch noch eine Standardausgabe der lateinischen Kirchenväter. Das sind so eine Sammlung von einigen Biografien der frühen Kirchenväter aus den ersten Jahrhunderten. Und dann habe ich hier noch zwei Bände. Auch aus denen möchte ich euch gleich vorlesen, weil ich glaube, dass dadurch die Geschichte der ersten zwei Jahrhunderte uns noch näher kommt oder ersten drei Jahrhunderte. Und zwar das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgung. Das hier sind Quellenbände. Hier wird zitiert, was haben die Christen der damaligen Zeit selbst ausgesagt. Dass wir nicht nur lesen müssen, was sagen wir heute, was denken wir heute darüber, sondern sie selbst mal zu Wort kommen lassen. Und da will ich euch einzelne Auszüge vorlesen und dass wir darüber gemeinsam nachdenken können. Also welches Selbstbild haben sie gehabt? Wenn ich jetzt erst einmal diesen Anknüpfungspunkt mache, heute Abend noch, damit wir morgen dort weitergehen können, dann müssen wir ansetzen eigentlich am Ende der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte endet mit der ersten Gefangenschaft von Paulus in Rom. Er macht ja die Reise nach Rom und danach beginnt eigentlich die Epoche der Kirchengeschichte. Denn alles, was nachher in der Geschichte der Christentums geschehen ist, lesen wir in der Bibel nicht mehr. Wir lesen natürlich noch die Offenbarung, die ist später geschrieben, aber da wird nicht mehr richtig über das Ergehen der Kirche beschrieben, sondern das ist ja mehr der Blick in die weite Zukunft, was Gott in der Zukunft vorhat. So lesen wir dann beispielsweise bei den frühen Kirchenvätern auch über das weitere Schicksal des Paulus. So finden wir da Hinweise, dass Paulus nach dieser ersten Gefangenschaft noch einmal freigekommen ist, dass er dann nach Spanien gegangen ist, dort missioniert hat und dann in der zweiten Verfolgung, nämlich der neronischen Verfolgung, dort in Rom hingerichtet worden ist. Lesen wir nicht in der Bibel, aber in der Kirchengeschichte. Und hier merken wir, wie die Kirchengeschichte unmittelbar ansetzt. Die beginnt ja nicht bei irgendwelchen Päpsten im Mittelalter oder bei den Kreuzzügen oder so etwas, sondern sie beginnt direkt da, wo das Neue Testament aufhört. Und so auch hier bei der Geschichte des Paulus. Und dass Paulus in Spanien gewesen ist, das ist nicht eine Legende des Mittelalters, sondern das lesen wir schon in der damaligen Zeit. Und wir lesen ja im Römerbrief, dass Paulus auch das schon andeutet und vorbereitet. Im Römerbrief, da sagt er ja, ich komme zu euch nach Rom, weil ich vorhabe, von euch dann ganz in den Westen zu gehen. Das heißt nämlich nach Spanien, also dem heutigen Spanien, damals ja Teil des Römischen Reiches. Also das hat er geplant und soweit wir es wissen, hat er es auch ausgeführt. Jetzt wäre die Frage, wer waren denn die Christen, die den christlichen Glauben in den ersten Jahrhunderten ausgebreitet haben? Ja, wer war das? Könnt ihr mir da eine Antwort geben? Wer hat das Christentum ausgebreitet in den ersten Jahrhunderten? Bitte? Kaufleute, ja. Ganz genau, das lesen wir auch schon in der Bibel, Priscilla und Aquila zum Beispiel, die aus Rom fliehen müssen. Ja, wer noch? Bitte? Ja, ganz genau. Ich hatte zuerst noch einmal gar nicht so spezifische Antworten erwartet. So ganz allgemein möchte ich erstmal feststellen, es waren total normale Menschen. Klingt jetzt ganz simpel, aber manchmal haben wir den Eindruck, auch in manchen Kirchengeschichtsbüchern, das seien jetzt die großen Glaubenshelden. Wir meinen, in erster Linie war das der Paulus und der Petrus. Was allerdings bei der geschichtlichen Beobachtung schnell dazu führen kann, dass wir uns minderwertig fühlen, dass wir denken, ah, diese großen Missionare, naja, wie Billy Graham vielleicht nicht, der macht das schon. Nein, auch in der ersten Gemeinde dieser ersten Jahrhunderte waren es die ganz normalen Christen, die das gemacht haben, die ihr Christsein vor Ort gelebt haben. Und ich glaube, daran hat sich bis heute eigentlich nichts verändert. Wenn ihr die Erwartung habt, wenn zu uns der große Evangelist kommt, dann werden sich die Massen bekehren, dann seid ihr gehörig im Irrtum. Wenn ihr nicht vor Ort glaubwürdige Zeugen für Jesus Christus seid, dann kann da Billy Graham bei euch kommen und die Leute bleiben so stockunglaublich wie vorher. Und das ist, glaube ich, ein Geheimnis, was wir in der Kirchengeschichte sehen, wo wir sehen, da gab es diesen Erfolg, diese explosionsartigen Ausbreitung. Und wir haben manche Berichte davon, und wenn ihr die lest, das waren ganz normale Leute. Das waren Leute, die haben nur ihre Familie gehabt, die haben ihren Beruf gehabt. Das waren nicht mal die Vollzeitmissionare. Das waren übrigens auch in den wenigsten Fällen die ausgebildeten Theologen. Das werden wir in der Kirchengeschichte noch häufiger sehen. Auch die Missionsbewegung zum Beispiel des 19. Jahrhunderts, wo die großen Missionsgesellschaften der heutigen Zeit entstanden sind, das, was am meisten mangelt dabei, waren die ausgebildeten Theologen. Die waren so mit ihrer Theologie beschäftigt, dass sie die Menschen vergessen haben. Diejenigen, die zum Beispiel von der Basler Mission um 1900 herum ausgesandt worden sind, das waren Handwerker, Händler, Bauern, die eine kleine theologische Schulung, so wie die Bibelschule gemacht haben, aber nicht die studierten Theologen. Die Akademiker, die haben sich über die Feinheiten der theologischen Auslegung die Köpfe zerrissen und die Münder natürlich auch, was das halt keinen anderen Menschen interessiert, außer sie selbst, aber die Menschen haben sie nicht erreicht. Und daran sollten wir auch lernen. Ihr sollt nicht daran lernen, geht möglichst nicht zur Bibelschule, das nicht. Aber dass ihr gebraucht werdet, so wie ihr seid, vertraut nicht auf die vollamtlichen, vollzeitigen Supertheologen. Die haben auch ihren Auftrag in der Gemeinde, aber ihr genauso. Und dann stimmt natürlich vollkommen auch das, was Paul gerade gesagt hat. Es gab verschiedene Phasen der Ausbreitung. Denn in den ersten drei Jahrhunderten gibt es nicht nur die Verfolgung des Christentums, sondern es gibt hier auch eine beispiellose Erfolgsgeschichte der Ausbreitung christlichen Glaubens. Und das in einer Zeit, in der öffentliche Mission verboten war. Und da waren es diese einfachen Menschen. Und da können wir tatsächlich verschiedene Epochen kennzeichnen. Im ersten Jahrhundert, das heißt etwa bis ums Jahr 100, breitete sich der christliche Glaube insbesondere in den großen Städten aus. Manche haben ja auch den Eindruck, dass Paulus einfach so wild drauf losmissionierte. Nein, bei Paulus können wir dementsprechend schon gerade diese Strategie feststellen. Denn wo missionierte Paulus in erster Linie? Ephesus, Korinth, Rom, natürlich auch an anderen Städten, nicht? Antiochien, Athen und so weiter. Aber interessant, das fällt uns sehr schnell auf, ist in den großen Städten. Und zwar in einer nach der anderen. Warum? Ja, sein Auftrag lautet doch, erreiche die Heiden so gut wie möglich, predige das Evangelium. Ja, und wo wohnen die meisten Heiden? Heute wie damals? Ja, natürlich in den Städten. Also sollen wir dahin gehen, die Leute erreichen. Wir können natürlich auch ins kleine Kuhdorf gehen. Da haben wir auch 5 Bauern und den predigen wir jetzt 5 Jahre und einer bekehrt sich. Können wir machen. Ich meine, die Bauern sollen ja auch erreicht werden. Aber Paulus hat hier strategisch gedacht. Er hat mich gesagt, wenn wir jetzt eine Gemeinde in der Stadt haben, wo so viele Menschen sind und wo Gott sein Reich berufen hat, dann können die wieder ihr Umland erreichen. Statt dass wir im Umland lange herum sind und da missionieren und dann müssen wir doch noch in die Stadt. Nein, es geht viel besser. Da eine Gemeinde, da sind viele Menschen, von denen bekehren sich einige und dann geht es in die Stadt. So im ersten Jahrhundert wurden insbesondere die großen Städte erreicht. Insbesondere, das heißt natürlich auf dem Land gab es auch ein paar, aber insbesondere sage ich ja. Dann in zweiter Stufe sind die Gebiete an den Handelswegen erreicht worden. Das hing einfach damit zusammen, dass viele Christen ja ihren Beruf hatten oder auf Reisen gegangen sind. Und dann sind sie bei irgendeinem Gasthaus abgestiegen und haben am Abend vom Glauben erzählt. Und deshalb sind an den großen Städten oder an den Meeresküsten oder an den Flussanläufen, da sind dann die nächsten Gemeinden entstanden. Und erst im dritten Jahrhundert, dann sind Gemeinden in größerer Zahl auch auf dem Land entstanden. Daher kommt übrigens bis heute die Bezeichnung der Heiden im Deutschen. Denn die Heiden, das waren die, die auf der Heide wohnen. Das heißt die Landbewohner. Nicht? Die Landbewohner waren am längsten noch die Heiden, das heißt die Ungläubigen. Und so hat sich dieser Begriff, also von der Heide, der Pflanze, nicht? Also denjenigen, die da irgendwo in Schleswig-Holstein wohnen, nicht? Das hat sich dann übertragen heute auf das Synonym für die Ungläubigen. Also da sehen wir diese Ausbreitung des Christentums in den ersten 3 Jahrhunderten. Und ich glaube, auch daraus können wir manche Sachen lernen. Ich will euch deshalb nicht verbieten, euch zu engagieren für die Mission in unerreichten Stämmen. Aber ich glaube, die größten unerreichten Stämmen sind heute in den Großstädten der Welt. Und da können wir lernen von den ersten Christen. Du kannst heute nicht eine Gemeinde bauen in dem Humba-Bumba-Stamm im Kongo oder so, sondern du kannst heute deine Gemeinde bauen im Stamm Hochhaus Nummer so und so Shanghai. Nicht? Denn da hast du häufig eine Großstadt, wo Millionen von Menschen leben, wo es kaum Christen gibt in den Großstädten der Welt. Das heißt nicht, dass wir die anderen Leute vergessen sollen, das nicht. Aber ich glaube, da entscheidet sich die Zukunft des Christentums, nicht bei dem kleinen Stamm, sondern bei diesen Megastädten, die immer wachsen. Und da haben wir aber auch als Christen die größten Probleme. In dem Stamm, da können wir noch sagen, Sozialarbeit, ein bisschen Spracharbeit und Bibel übersetzt, ist alles nicht schlecht, ist alles gut. Aber in den großen Städten, da merken wir plötzlich, mit welchem Angebot wir konkurrieren müssen. Da sind nicht die Eingeborenen, die praktisch keine Unterhaltung haben und schön froh sind, wenn wir ihnen aus der Bibel vorlesen, sondern da sind die Leute, die haben ihren Videorekorder und die haben das Kino und die haben die Tanzveranstaltungen und die haben alles Mögliche da und trotzdem sollen wir die erreichen. Also ich hoffe, ihr merkt jetzt dabei, dass natürlich eine Überspitzung darin liegt, in dem, was ich sage. Ich bin nicht gegen New Tribes Mission oder Wycliffe Bibelübersetzer oder sonst etwas. Die tun eine gute Arbeit. Aber ich glaube, dass hier noch eine viel dringendere ist, die wir manchmal vergessen haben. Als Christen, diese Großstadtmission. Und das haben die ersten Christen uns vorgemacht. Nun, ich möchte jetzt nicht mehr viel weiterkommen. Ich möchte euch nur noch eine kleine Einführung in diese Frage der Christenverfolgung geben und euch sagen, in den ersten 3 Jahrhunderten gab es nicht kontinuierliche Christenverfolgung. Manchmal war so den Eindruck, 300 Jahre Christenverfolgung von morgens bis abends. Ja, das wäre ja ein bisschen tragisch gewesen, dann gäbe es nämlich gar keine Christen mehr bis heute, denn nach 300 Jahren wäre dann auch der Letzte gestorben. Nicht? Zum Glück war das nicht so, sondern es gab dann manchmal Jahrzehnte dazwischen, wo die Kaiser recht friedlich waren. Die haben zwar das Christentum nicht zugelassen, aber sie haben es toleriert, wird einfach nicht verfolgt. Also so ähnlich wie ja lange Zeit die Abtreibung illegal waren, aber man hat nichts mehr dagegen gemacht. Oder bis vor ein paar Jahren war Blasphemie noch verboten in Deutschland, aber es wurde keiner mehr verurteilt. Und so ähnlich war es dann lange Jahre über dieses Römische Reich. Das Christentum war formal verboten, aber man hat sich relativ friedlich getroffen. Man konnte auch noch über den Glauben reden. Man durfte natürlich nicht zu sehr an die Öffentlichkeit gehen. Aber wir finden in dieser Zeit selbst hohe Beamte, Soldaten, Adelige selbst, die gläubig sind, die zwar nicht sehr groß davon reden, aber wenn das im privaten Bereich ist, ist das möglich. Und dann kommt mal wieder ein Kaiser, der will sich profilieren als der starke Mann. Und dann haut er mal wieder zu, oh, jetzt machen wir die Christen richtig fertig. Und dann werden die verfolgt. Wer das genau ist, das werde ich euch dann morgen noch näher erzählen. Also Christenverfolgung. Und diese Christenverfolgung, über die sagt Tertullian einmal diesen Satz, den ihr vielleicht auch kennt, da sagt er, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Weil nämlich gerade diese Verfolgung der Christen war ein Instrument, wodurch sich der christliche Glaube sehr stark verbreitet hat. Denn die Christen waren einfache Leute in ihrem Privatleben. Und hier hatten sie die Möglichkeit einer Multimedia-Evangelisation. Ja, ich meine, da sind dann plötzlich, was weiß ich, 10.000 Leute im Stadion versammelt. Und die wollen einmal sehen, wie da so ein paar Christen von den Löwen aufgefressen werden. Also das ist die Unterhaltung, Reality-TV, was wir heute im Fernsehen sehen können. Nicht? Und heute macht man das dann mit Ketchup oder mit so Multimedia-Präsentation. Damals hat man es in echt gemacht. Die Leute wollten dann noch ein bisschen mehr dabei haben. Nicht? Und dann kommen die da rein und erwarten die schöne Show. Oh, wie rennen die Christen jetzt weg? Oh, und dem wird jetzt ein Bein abgerissen und so etwas. Ja, so ähnlich wie die Leute das heute tun, wenn sie in irgendeinen Action-Thriller gehen. Nicht? So ist im Grunde genommen genau dasselbe. Die Bedürfnisse sind auch dieselben. Brot und Spiele hieß es damals. So ist bis heute auch noch genauso. Nicht? Und dann kommen die da hin und die sind plötzlich bei der Show total enttäuscht. Da erwartet man, dass die vor Angst schreien und dann stehen die da im Kreis und die singen christliche Lieder und die loben Gott und die beten und die knien da nieder. Ja, sehen die die Löwen denn nicht, die da auf sie zukommen? Und statt vor Angst zu schreien, gehen sie ganz vertrauensvoll in den Tod. Und das war Evangelisation pur. Denn natürlich haben sich die Zuschauer gefragt, wie können die das machen? Die sind doch total unmenschlich. Und die waren ja auch unmenschlich. Denn aus eigener menschlicher Kraft kann das kein Mensch tun. Also ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich würde da, glaube ich, schon ziemlich zittern, wenn ich da das Röhren des Löwen hören würde. Aber da hat Gott ihnen Kraft gegeben. Genau was Jesus versprochen hat. Dann, wenn ihr vor die Stadträte da zitiert werdet, vor die Richter zitiert werdet, ich werde euch die Worte eingeben, die ihr aussprechen sollt. Ich werde euch die Kraft geben, auch zu bestehen in solch einer Situation. Und genau das erleben diese Christen. Und das ist für sie so überzeugend, für die Leute, die da zuschauen. Erstmal haben die Römer, die römischen Kaiser, haben gedacht, dadurch schrecken sie das ab. Aber es war häufig genau das Gegenteil. So hat man dann in den letzten Jahren dieser Verfolgung, hat man die Christen gar nicht mehr öffentlich hingerichtet, weil man gemerkt hat, dann werden nur noch mehr Christen, wenn wir die öffentlich hinrichten. Also hat man sie insgeheim dann abgeschlachtet. Hat natürlich auch nicht geholfen, weil die Christen eben so vorbildlich gewesen sind. Zum Abschluss, ich lese euch noch einen Abschnitt vor, und zwar einen Bericht, den uns Eusebius von Caesarea gibt über die Verfolgung. Und zwar zuerst einmal, Eusebius gleich, erstmal noch einen kleinen Abschnitt, nur ganz kleiner, von Tacitus. Tacitus ist römischer Geschichtsschreiber, der eigentlich gar nicht an den Christen interessiert sind. Er ist und er gibt einen Bericht über den Brand Roms und die Verfolgung der Christen in der damaligen Zeit. Also jetzt Originalton der damaligen Zeit. Tacitus aus den Annalen, Band 15, Kapitel 44 und so weiter. Aber weder durch menschliche Hilfeleistungen noch durch Schenkungen des Kaisers, Nero ist hier gemeint, noch durch Sühnopfer für die Götter ließen sich dem üblen Gerücht ein Ende machen, dass der Brand auf Befehl gelegt worden sei. Um also dieses Gerede aus der Welt zu schaffen, schob Nero die Schuld auf andere und bestrafte sie mit ausgeklügelten Martern. Es handelte sich um die wenigen ihrer Untertanen verhassten Leute, die das Volk Christen zu nennen pflegte. Der Name geht auf Christus zurück, der unter der Herrschaft des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dadurch, für den Augenblick unterdrückt, flammte der verhängnisvolle Aberglaube später wieder auf. Nicht nur in Judäa, der Heimat dieses Übels, sondern auch überall in der Hauptstadt, wo alle schrecklichen und schändlichen religiösen Bräuche von überall her zusammenkommen und getrübt werden. Also ergriff man zuerst die Geständigen, dann auf Anzeige hin eine ungeheure Menge von Leuten, die allerdings nicht gerade der Brandstiftung, aber doch des Hasses gegen das Menschengeschlecht überführt wurden. Mit den zum Tode Verurteilten trieb man sie mit ihnen auch noch ein grausames Spiel. In Tierhäuten steckend wurde sie von Hunden zerrissen oder ans Kreuz geschlagen und angezündet, um als Fackeln für die nächtliche Beleuchtung zu dienen, sobald der Tag zu Ende gegangen war. Seine Gärten hatte Nero für dieses Schauspiel zur Verfügung gestellt. Er gab auch Zirkusspiele und mischte sich als Wagenlenker verkleidet unter das Volk oder stellte sich auf einen Rennwagen. Mit jenen Menschen, die doch schuldig waren und härteste Strafen verdient hatten, regte sich daher bald Mitleid, als müssten sie nicht für das öffentliche Wohl, sondern wegen der Grausamkeit des Einzelnen sterben. So war jetzt ein römischer Geschichtsschreiber, der ja selbst nicht Christ ist, wie man hier deutlich merkt. Er sagt, die Christen wurden überführt des Hasses der Menschengeschlechtes. Was meinen Sie damit? Ja, damit meint er, dass die Christen damals häufig vom Ende der Welt gepredigt haben und auch kein Blatt vor den Mund genommen haben. Die haben gesagt, es wird Gottes Gericht geben und wenn du nicht Jesus Christus vertraust, wirst du in die Hölle kommen. Ja, das haben die Leute natürlich nicht gerne gehört. Da haben sie gesagt, Hass des Menschengeschlechtes. Da haben sie noch gesagt, ja, in der Hölle, da brennt es von Feuer und Schwefel und so. Da haben sie gesagt, ja, und jetzt brennt es ja tatsächlich, nicht? Die haben wahrscheinlich dem nachhelfen wollen. So waren dann die Gerüchte gekommen. In Wirklichkeit waren das liebe, nette Christen, konsequente, die auch das Jenseits nicht vergessen haben, aber man es ihnen hier aufs Butterbrot geschmiert hat. Und da sehen wir, man hat sie grausam hingerichtet, allerdings mit dieser Fastnachtsbeleuchtung, könnte man ja sagen, da hatte Nero eigentlich daneben getroffen, denn in seine Gärten ist niemand gekommen. Das war nämlich einfach so, als man die Menschen angezündet hat, das hat dermaßen gestunken, dass da eben keiner hingegangen ist. Also da merken wir, so rein menschlich hat das nicht geklappt, deshalb haben wir das nur einmal gemacht. Später hat man das wieder fallen lassen. Nun noch diesen kleinen Absatz von dem Eusebius, und zwar lese ich euch da vor, von dem Leiden der Perpetua und Felicitas. Das gibt uns so einen Eindruck, wie das nun im Einzelnen ausgesehen hat, und damit schließe ich dann für heute ab. Also, ergriffen, es geht jetzt um die Verfolgung in Ägypten. Ägypten gehörte damals ja auch zum Römischen Reich. Und meistens waren die Verfolgungen, ich habe ja einmal gesagt, nur zeitweise. Und zum anderen waren die Verfolgungen häufig nur regional begrenzt. Das heißt, die waren nicht in allen Provinzen gleichzeitig. Das war ja genauso bei Priscilla und Aquila, wir kennen das. Da war in Rom Verfolgung und dann flohen sie einfach in andere Teile des Landes. Also hier jetzt in Ägypten. Ergriffen wurden junge Katechumenen. Katechumenen nannte man damals Leute, die vorbereitet worden sind auf die Taufe. Das heißt, die hatten einen Religionsunterricht bekommen, denn man wollte die Leute nicht leichtfertig taufen, sondern sagen, wenn jemand getauft wird, dann soll er auch genau wissen, was es bedeutet, Christ zu sein. Übrigens, auch hier finde ich die ersten Christen herausfordernd. Ich denke, das sollte auch eine Herausforderung für uns sein, wenn ihr das noch nicht tut in der Gemeinde, zu sagen, wir taufen niemanden, egal ob er es will oder nicht, wenn der erst einmal einen genauen Unterricht bekommen hat und genau weiß, worum es überhaupt geht, worauf er sich einlässt dabei. Aber viele Gemeinden tun das ja auch. Ergriffen wurden junge Katechumenen, Revocatus und seine Mitsklavin Felicitas, Saturnius und Secundus und unter ihnen auch Fibia Perpetua, eine standesgemäß verheiratete Frau von vornehmer Geburt und guter Erziehung. Sie hatte einen Vater, eine Mutter, zwei Brüder, von denen der eine gleichfalls Katechumene war, also Christ werden wollte, und einen Sohn im Säuglingsalter, der noch an der Brust trank. Sie war ungefähr 22 Jahre alt. Sie erzählte hier selbst ihren ganzen Hergang ihres Märtyriums, wie sie ihn mit eigener Hand und aufgrund ihrer eigenen Gedanken aufgeschrieben und hinterlassen hat. Als wir noch, so schreibt sie, in der Hand der Verfolger waren und mein Vater mich durch gutes Zureden umstimmen wollte und in seiner Liebe beharrlich versuchte, mich zum Abfall vom Glauben zu bewegen, da sagte ich zu ihm, Vater, siehst du beispielsweise dieses Gefäß, das hier liegt, ein kleiner Krug oder so ähnlich? Er antwortete, ja, ich sehe es. Und ich sagte zu ihm, kann man es denn etwa anders nennen als das, was es ist? Und er antwortete, nein. So kann ich auch mich nicht anders nennen, als was ich bin, eine Christin. Also hier merken wir, das ist häufig auch ganz menschlich. Der Vater hat einfach Angst um seine Tochter. Der will ihr ja nicht vom Glauben abbringen. Aber selbst sagt er, ich halte am Glauben fest, ich bin bereit dafür zu sterben, aber